Ja, ich freue mich heute mit euch weiterzumachen in unserer Themenreihe durch die Gleichnisse im Neuen Testament. Und vielleicht merkt ihr es ein bisschen an meiner Stimme. Ich war die Woche ziemlich angeschlagen. Also ich hoffe sehr, dass meine Stimme durchhält. Und ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, dass ich euch nicht so lange folter mit meiner Stimme. Genau, es geht heute weiter mit den Gleichnissen. Vor einigen Wochen haben wir uns das Gleichnis mit der Witwe und dem Richter angeschaut. Vielleicht erinnert ihr euch noch, schon eine Weile her. Und wir haben uns angeschaut, wie Gott gerade hartnäckiges, wie Gott gerade anhaltendes Gebet oder auch beständiges Gebet von seinen Kindern erwartet. Wir haben gesehen, dass diese Erwartungshaltung dieser Frau, dieser armen Witwe, gerade in Bezug auf das, was sie von dem Richter erbeten hat, dass diese Erwartungshaltung für uns auch als Vorbild dienen kann. Dass wir in gleicher Weise genauso erwartend beten, Gott gegenüber. Das Gleichnis, das wir uns heute anschauen wollen, finden wir direkt im Anschluss an diese Stelle. Und zwar in Lukas Kapitel 18, Vers 9. Ihr könnt gerne schon mal mit aufschlagen. Lukas Kapitel 18, ab Vers 9. Hier finden wir ein ziemlich bekanntes Gleichnis. Und auch hier geht es, wie es auf den ersten Blick scheint, in erster Linie um das Gebet. Aber nicht nur das, nein, es geht vielmehr um den wichtigsten Kern des Evangeliums. Es geht um die wichtigste Frage eines jeden Menschen. Diese Frage dreht sich nicht um persönlichen Erfolg oder Anerkennung oder Wertschätzung von anderen Menschen. Diese wichtigste Frage geht nicht mal um die Lebensfreude oder den Lebenssinn. Nein, die entscheidende Frage für einen jeden Menschen, die wichtigste Frage lautet: Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie werde ich gerecht vor Gott? Und das Traurige ist, dass viele Menschen sich diese Frage eigentlich im Leben nie so ernsthaft stellen. Dass viele diese Frage oder sich nie wirklich tief mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber dennoch wird ein jeder Mensch spätestens nach seinem Tod mit genau dieser Frage konfrontiert. Für viele Menschen ist es ja eine ziemlich persönliche Frage wahrscheinlich. Viele würden wahrscheinlich sagen, sie finden die Antwort darauf in dem, was ihnen ihr Gewissen sagt. Sie würden sagen, die Antwort darauf liegt in dem, was andere Menschen über einen sagen. Viele Menschen finden die Antwort darin, indem wie sie sich mit anderen Menschen vergleichen und meinen, gerecht zu sein, weil sie ja so viel besser sind als die anderen. Aber die Bibel ist in Bezug auf diese Frage nach der Rechtfertigung ziemlich eindeutig, ziemlich unmissverständlich. So finden wir die wahre Antwort heute auch in diesem Gleichnis, das wir uns anschauen wollen. Wie schon gesagt, im ersten Moment dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, geht es um das Gebet. Es geht um die Art und Weise unseres Gebets. Es geht darum, dass dadurch sichtbar wird, welche Beziehung wir zu Gott haben. In dem, wie wir beten, in dem, was wir beten oder auch in dem, wie oft wir beten, wird deutlich, wie wir über uns selbst denken. Es wird aber auch deutlich, welches Bild wir von Gott haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder aufs Neue gerade unser persönliches Gebetsleben auf den Prüfstand stellen. Dass wir dadurch vor allem auch Gewissheit in dieser Frage, in dieser entscheidenden Frage nach der Rechtfertigung bekommen. So lasst uns in diesen Text hineinsteigen. Ich würde sagen, tatsächlich machen wir uns im Alltag wahrscheinlich relativ wenig Gedanken über das Gebetsleben. Für die meisten ist wahrscheinlich das Gebet eine Art gängige Praxis geworden, die einfach zum Alltag hinzugehört. Es ist ein kleiner, ein nebensächlicher Bestandteil unseres Alltags. Wir beten wahrscheinlich häufig einfach nur aus Pflichtgefühl. Gebet ist für uns oft eine einstudierte Gewohnheit. Das ist nur im besten Fall. Und dieses pflichtgeführte Gebet führt häufig dazu, dass dieses Gebet uns kalt lässt, dass es uns emotionslos lässt, dass wir uns weit weg von Gott fühlen. Weil wir oberflächlich beten, weil wir unpersönlich beten. So will uns dieses Gleichnis unter anderem auch aufzeigen, mit welcher Haltung, mit welcher Perspektive wir beten sollen. Das auch mit dem Ziel, dass wir gerade auch heute an diesem Abend wirklich geistliche Erneuerung erleben können. So lasst uns dieses Gleichnis oder diesen Textabschnitt einmal lesen. Lukas Kapitel 18, Vers 9. Hier lesen wir: Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und ich spende den zehnten Teil von allem meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Der schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere aber nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit der Text für heute. Also nachdem Jesus in den Versen zuvor seine Zuhörer ermutigt hat, beständig und anhaltend zu beten, wendet er sich nun einer kleinen Gruppe von Menschen zu, die bei ihm standen, die ihm zugehört hatten, die ganze Zeit mit dabei waren. Der spricht dieses Gleichnis direkt an sie. Und eine Sache wird hier ziemlich deutlich. Jesus, er war kein gewöhnlicher Straßenprediger. Nein, Jesus, er sah das Herz seiner Zuhörer. Er wusste, dass sie in ihrem Herzen voller Selbstvertrauen und Stolz waren. Das sagt unser Text hier. Für uns scheint die Situation vielleicht wie im ersten Blick eher unscheinbar zu sein. Aber stell dir mal vor, du bist selber Teil dieser Masse, die dort vor Jesus steht. Du bist den Leuten gefolgt, die voller Begeisterung Jesus nachgelaufen sind. Die Neugier hat dich gepackt und auch du bist mitgelaufen. Du bist mitgegangen, um zu hören, was er zu sagen hat. Und so sitzt du nun ganz gespannt in der ersten Reihe direkt vor Jesus. Und am Ende seiner Predigt schaut er dich an und sagt: Hey, für dich habe ich noch eine ganz besondere Botschaft. Für dich habe ich noch was ganz Spezielles aufgehoben. Ein ganz persönliches Gleichnis, das gerade du hören sollst. Du merkst plötzlich, wie dein Puls steigt. Du fragst dich: Hey, was hat Jesus mir wohl zu sagen? Was kommt jetzt? Eine Lobeshymne auf meine besondere Frömmigkeit? Dann beginnt Jesus genau dieses Gleichnis zu erzählen. Dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Du wirst tief getroffen in deinem Herzen, weil du dich in diesem Gleichnis wiederfindest. Das Gleichnis beginnt damit, dass zwei Männer, die in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten, gemeinsam zum Gebet vor den Tempel kamen. Der eine Mann, er war ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter, der durch seine augenscheinliche Frömmigkeit, durch das, was er ausstrahlte, ziemlich beliebt war im Volk. Er gehörte zu der geistlichen Elite. Er war angesehen, er war quasi der Inbegriff von Geistlichkeit in der damaligen Zeit. Die Leute schauten zu ihm auf. Der zweite Mann war ein Zolleinnehmer. Jemand, der quasi den Menschen das Geld aus der Tasche zog. Er galt in der Meinung des Volkes wie ein Heide, er war verachtet. Er war gehasst, er war aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Es war jemand, mit dem man nichts zu tun haben wollte. Dieser Mann, er lebte in offensichtlicher Sünde und er war von Gott und von Menschen verstoßen, so dachte man damals. So kommt es, dass diese beiden Männer ganz zufällig gemeinsam diesen Weg hoch zum Tempel gehen, um dort zu beten. Und durch einen Einblick in ihr Gebet, den Jesus uns hier gewährt, sehen wir ihre Herzenshaltung. Wir sehen ihre wahre Persönlichkeit, wir sehen ihre wahre Geistlichkeit, auf die Jesus hier hindeutet. Das ist die Art und Weise, wie Jesus diese beiden Männer voneinander unterscheidet. Der Text sagt, der Pharisäer betete folgendermaßen. Er sagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden so im Gottesdienst beten gehört habt. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist kein Gebet, das man so öffentlich sprechen sollte, oder? So einem Gebet macht man sich keine Freunde. Wahrscheinlich war es auch zur damaligen Zeit eher untypisch, so laut zu beten, dass die anderen Leute es hörten. Ich denke, Jesus stellt diese Situation ganz bewusst überspitzt dar, um das Offensichtliche zu zeigen, um die Menschen von ihrem Stolz zu überführen. Die Menschen waren geblendet von ihrer Selbstgerechtigkeit. Und Jesus, er versucht, ihnen die Augen zu öffnen, es ihnen unmissverständlich vor die Augen zu malen. Das ist die Situation, die Jesus hier beschreibt in diesem Gleichnis. Und dieser Pharisäer, er dankt Gott zwar im ersten Moment, aber der Rest seines Gebets, wie wir sehen, ist viel eher ein Loblied auf ihn selbst, oder nicht? Sein Gebet soll vielmehr Gott darauf aufmerksam machen, wie toll er ist. Er sagt quasi, schau her Gott, sieh wie gerecht ich bin. Schau dir all diese Räuber und Betrüger an, all diese Sünder und Ehebrecher. Bin ich nicht viel besser? Bin ich nicht viel gerechter als diese Menschen? Gemessen an meinem Umfeld bin ich hier noch der Heilige. Wenn jemand gerecht leben kann, dann ja wohl ich. Dieser Pharisäer, er sagt, ich faste zweimal in der Woche. Ich spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Hier sehen wir, dass dieser Mann wirklich mit aller Kraft versuchte, fromm zu sein, heilig zu leben. Ist ja nach Gottes Gebot, war es die Pflicht der Juden, einmal im Jahr zu fasten. Und dieser Pharisäer versuchte aus eigener Kraft, dieses Gebot zu übertreffen und besser zu sein. Er fastete zweimal wöchentlich. Doch die Abgaben an die Priesterschaft waren damals laut dem Gesetz nur auf die Hauptnahrungsmittel beschränkt. Und dieser Mann, er spendete den zehnten Teil von allem, was er hatte. In unserer heutigen Zeit wäre er wahrscheinlich der Vorzeigechrist. Jeden Sonntag im Gottesdienst, jemand, der viele zeitraubende Dienste gleichzeitig übernimmt. Jemand, der wirklich mit Aufopferung in der Gemeinde dient. So jemand war er. Jemand, der augenscheinlich unermüdlich geistliche Arbeit leistet. Er ist immer ganz vorne mit dabei, egal um was es geht. Jemand, der nicht nur Durchschnitt sein möchte, sondern der Beste, der Frommste, der Heiligste. So jemand war er. Doch all das konnte ihn nicht retten, sagt Jesus. All diese guten Werke hatten keinen Einfluss. Sie waren bedeutungslos, als wären sie nie passiert, völlig umsonst. Das ist das harte Urteil Jesu. Und dann der andere Mann, der Zöllner, der Gottlose. Ja? In unserer modernen Welt wäre er vielleicht der erfolgreiche Geschäftsmann. Jemand, der sein Leben darauf ausgerichtet hat, möglichst viel Geld zu verdienen. Ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen. Er hat wahrscheinlich viele dubiose Deals mit zwielichtigen Geschäftspartnern abgeschlossen. Er hat Menschen hintergangen und betrogen. Und auch dieser Mann steht hier am Tempel und auch er betet. Und sein Gebet ist ganz kurz. Er gebraucht nur wenige Worte, aber dafür ist dieses Gebet umso ernster, umso tiefgehender. Was betet dieser Mann? Er schaut zu Boden, er schlägt sich an die Brust und er betet, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Wenn wir diesem Mann dort vor dem Tempel begegnen würden und sein Gebet hören würden, dann würden wir vielleicht sagen, hey, ja, du bist ein Sünder. Ja, du hast schlechte Dinge getan. Du hast dein Leben für dich selbst gelebt. Du hast schlechte Entscheidungen getroffen. Deshalb kehre um, bring dein Leben in Ordnung. Zahle zurück, was du gestohlen hast und beweise erst einmal, dass du es ernst meinst. Und dann komm zurück. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist Gott dir dann gnädig. So würden wir vielleicht diesem Zöllner entgegnen. Aber was tat Jesus? Das Urteil lautet, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging. Der andere nicht. Ist ja an kaum einer anderen Stelle im Neuen Testament wird dieser Kontrast unseres menschlichen Verständnisses von Gerechtigkeit und der Sichtweise Gottes so deutlich wie hier in diesem Text. Der Gottlose, der sein Leben für sich selbst gelebt hat, der Menschen hintergangen und betrogen hat, der wird gerechtfertigt. Und der sein Leben in Frömmigkeit, im Gebet gelebt hat, der wird von Gott verworfen? Wie passt das zusammen? Wie kann ein gerechter Gott so etwas tun? Ich denke, Manchmal würden wir am liebsten solche Texte einfach aus der Bibel streichen. Die passen nicht in unser Denken rein. Wir würden sie irgendwie versuchen umzuändern, aber genau hier, genau in diesem Text, genau in diesem Gleichnis heute wird die unbegreifliche Gnade Gottes so sichtbar, so deutlich. Die Gnade Gottes, die selbst den elendsten aller Sünder rettet. Sieh, der Zöllner, er war sich seiner Sünde bewusst. Er wusste um seine Schuld. Er hat sie nicht versteckt. Er versuchte sie nicht auch mit guten Taten irgendwie aufzuwiegen. Nein, er bekannte diese Sünde offen vor Gott. Sieh, das war es, was ihn rechtfertigte. Das ist der einzige Weg zur Versöhnung mit Gott. Genauso wie König David seine Sünde offenlegt, vor Gott legt, vor ihm offenbart. Und Gnade findet durch dieses Bekennen. Lesen wir im Psalm 32, dort schreibt er: Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Oder auch die bekannte Stelle aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist der tiefste, der innerste Kern des Evangeliums, dass wir allein durch das Bekennen, dass wir allein durch den Glauben für gerecht erklärt werden von Gott. Ohne Taten, ohne ein heiliges Leben, ohne aus eigener Kraft zu versuchen, vor Gott zu bestehen. Was uns rettet, ist allein das Werk am Kreuz, allein das Werk Christi. Sieh, an diese Tatsache müssen wir immer und immer wieder aufs Neue uns vor Augen führen. Dieser Tatsache müssen wir uns bewusst werden. Vielleicht denkst du dir, gut, dass ich meine Sünde einmal vor Gott bekannt habe. Gut, dass ich genauso war wie dieser Zöllner, dass ich mein Leben vor Gott offenbart habe und jetzt ist es ja vorbei. Jetzt ist ein neues Kapitel eingetreten und ich lebe jetzt ganz anders. Sieh, das Problem ist, dass wir uns viel zu selten mit diesem selbstgerechten Pharisäer identifizieren können. Dass wir nicht erkennen, dass wir in diese alten Muster zurückfallen, indem wir uns an unsere guten Werke klammern. Indem wir unser christliches Verhalten hochhalten. Dadurch irgendwie meinen, Gott etwas beweisen zu können. Dieses Feuer der Gnade in unserem Herzen ist erloschen. Wir haben uns daran gewöhnt. Ist dir Christus und das Kreuz ist für uns normal geworden. Es ist Alltag, es gehört dazu. Es hat irgendwie den Wert für uns verloren. Es ist die große Gefahr, in der wir leben. Ich möchte es mit einer kurzen Geschichte verdeutlichen. Ist hier in einem Zoo lebte ein Grizzlybär, ganz für sich alleine. Er hatte ein relativ kleines Gehege und dieser Bär lebte jahrelang in diesem Gehege und er hatte eine ziemlich erstaunliche Angewohnheit. Dieser Bär lief ständig auf und ab von einem Ende des Käfigs zum anderen, den ganzen Tag lang. So lief er bis zu den Gitterstäben und blieb direkt davor stehen, machte Kehrt und lief zur anderen Seite. Der war sogar so gut darin, dass er seine Augen verschließen konnte und bis auf wenige Zentimeter an diesen Zaun des Geheges herantreten konnte. Der drehte um und ging auf die andere Seite zu. Das konnte er stundenlang. Er war geübt darin. Es war seine tägliche Routine. Und irgendwann beschloss man im Zoo, diesem Grizzlybär etwas Gutes zu tun und man vergrößerte sein Gehege. Mehrere Meter. Das Gehege wurde ausgebaut und man dachte sich, hey, jetzt hat der Bär es gut. Jetzt hat er mehr Platz, jetzt hat er mehr Auslauf und es wird ihm bestimmt besser gehen. Und was tat der Bär? Er lief immer noch dieselbe Route. Er lief immer noch diesen gleichen Weg auf und ab, bis zu dem Punkt wurde, wo der Zaun früher stand, und drehte um und ging zurück. Jahrelang hat er diese Route einstudiert. Er konnte sie im Blindflug meistern. Er kümmerte sich gar nicht um den neu gewonnenen Platz. Dieser Weg wurde zur Gewohnheit. So lief er weiter auf diesem abgetrampelten Pfad und verstand gar nicht, was er geschenkt bekommen hatte. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte so wirklich passiert ist, aber mich erinnert diese Geschichte an unseren christlichen Alltag manchmal. Wir haben über Jahre vielleicht einstudiert, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Jeden Freitagabend vielleicht hier zu sitzen. Vielleicht haben wir auch einstudiert, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Ein kurzes Gebet zu sprechen. Das ist unser Glaube. Das ist eine Routine für uns. So wie dieser Grizzlybär seine Route mit geschlossenen Augen absolvieren konnte, so gehen wir durch unser Glaubensleben hindurch. Wir merken gar nicht, wie diese Gewohnheit, wie dieser Alltagstrott unseren Blick auf die Gnade Christi trübt. Wir vergessen haben, was die Gnade Christi eigentlich bedeutet. Sie ist für uns zur Gewohnheit geworden. Sie lässt uns kalt. Sie berührt uns nicht mehr. Paulus, er schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9, er ist es ja, der uns gerettet hat. Er rief uns zu sich mit seinem heiligen Ruf. Dabei sah er nicht auf unsere Werke, sondern folgte seinem eigenen Entschluss und seiner Gnade. Und die hatte er uns in Christus Jesus schon vor ewigen Zeiten geschenkt. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Christus Jesus offenbar geworden. Er hat den Tod entmachtet, stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir sind aus Gnade gerettet, durch das Blut Christi. Dieser Tatsache müssen wir uns neu bewusst werden. Sehen wir die Begeisterung, die Paulus hatte. Sehen wir, wie diese Begeisterung mitschwingt zwischen den Zeilen, die er hier schreibt. Er ist ergriffen von der Gnade. Genau diese Gnade brauchen wir jeden Tag aufs Neue. Wir sind darauf angewiesen. So müssen wir immer wieder aufs Neue auch erkennen, dass wir in Demut vor Gott kommen müssen. Dass wir bekennen müssen, dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen. Dass wir ihm nichts bringen können. Das ist die Voraussetzung, dass diese Gnade auch in unserem Leben wirken kann. Dem wir genauso wie der Zöllner mit gesenktem Haupt vor Gott stehen. Dem Bewusstsein der eigenen Schuld, der eigenen Sünde. Dass wir uns vor ihm beugen und bekennen. Es passiert nicht einmalig in unserem Leben. Diese Erneuerung brauchen wir Tag für Tag. Das ist die Frage, wie viel setzt du daran, in deinem Alltag diese Gnade zu erkennen, tiefer zu verstehen, mehr zu begreifen? Wie oft führst du dir vor Augen, dass Christus für deine ganz persönliche Schuld, für deine Sünde gestorben ist? Dass er alles für dich gegeben hat? Jesus schließt dieses Gleichnis mit einem geistlichen Prinzip vom Reich Gottes. Und diese Worte lesen wir immer wieder auch im Neuen Testament. Er sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieses Prinzip widerspricht wahrscheinlich so ziemlich allem, was wir in der Welt kennen, oder? Wer im Leben erfolgreich sein will, der muss sich gut verkaufen, oder nicht? Der muss sich gut darstellen können. In einem Bewerbungsgespräch, da prahlt man ja auch nicht mit seinen Schwächen. Wie gut man was nicht kann. Ja. Wir zeichnen uns durch unsere Stärken aus. Das, was wir gut kennen. Aber im Reich Gottes geht es nicht um dein Können. Es geht nicht darum, was du erreicht hast. Es geht nicht um deine geistlichen Errungenschaften. Es geht darum, du mit offenen Armen vor Gott stehst, vor dem Erlöser, und dass du dieses Geschenk der Gnade annimmst. Oder ob du dich vielleicht immer noch mit einer Hand an deiner Frömmigkeit festhältst. Wir müssen uns voll und ganz in diese Gnade hineinstürzen. Paulus, er sagt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist die Ausgangslage eines jeden Menschen. Egal, ob du in den Augen der Menschen gut oder schlecht gelebt hast, in Gottes Augen ist jeder Mensch voller Sünde und Schuld. Jeder Mensch verdient den ewigen Tod. Die Frage lautet, hast du erkannt, in welchem Stand du bist? Hast du erkannt, dass du verloren bist? Bist du dir dessen bewusst? Jesus sagt in Markus 2, Vers 17 selber, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dich bin ich gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Damit will er nicht sagen, dass es Menschen gibt, die aus sich heraus selbstgerecht sind oder vor Gott bestehen könnten. Menschen, die keine Vergebung bräuchten. Das könnten wir den Text falsch verstehen. Ganz klar, jeder Mensch ist voller Sünde. Jeder Mensch muss sich als Sünder vor Gott rechtfertigen. Das können wir nicht. Jesus sagt, ich bin für die gekommen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Ich bin für die gekommen, die bußfertig vor das Kreuz treten. Für die, die ergriffen sind von ihrer eigenen Schuld und Sünde. Für die, die unter dieser Last zusammenbrechen, die nicht mehr können. Die, die keine Hoffnung haben, für die Menschen bin ich gekommen. Für die Sünder, sagt Jesus. Dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir diese Tatsache vor Augen, wenn wir zu Gott beten? Sind wir uns dessen bewusst? Oder ist diese Gnade für uns viel eher selbstverständlich geworden? Wir sind verlorene Sünder. Haben wir dieses Verständnis der Gnade Gottes? Das ist die Frage. Ich muss gestehen, ganz oft bin ich mir dessen nicht bewusst. Gnade Gottes ist auch für mich manchmal selbstverständlich geworden. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Das ist normal, das ist Alltag. Ich denke, so geht es vielen von uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag aufs Neue diese Gnade vor Augen malen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Paul David Tripp, der ja diese Tatsache ziemlich gut auf den Punkt bringt. Ich möchte dieses Zitat einmal vorlesen, es ist ein längerer Abschnitt. Schreibt, du und ich wurden nicht dazu geschaffen, unabhängig zu leben. Wir sollten nicht aus eigener Kraft leben. Wir wurden nicht erschaffen, uns auf unsere eigene Weisheit zu verlassen. Uns wurde nicht die Fähigkeit verliehen, unsere eigenen Moralgesetze zu schreiben. Wir wurden nicht erschaffen, durch uns selbst oder für uns selbst zu leben. Und jeder Versuch, das zu tun, führt niemals zu etwas Gutem. Gott befreit uns nicht aus Gnade dazu, für uns selbst zu leben. Sein Ziel ist nicht, dass jeder für sich selbst lebt und jedermanns eigene kleine Welt besser funktioniert. Nein, Gottes Absicht besteht darin, dich von deiner Versklavtheit, von deiner sündigen Natur zu befreien, sodass du für sein Königreich leben kannst. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wahre Freiheit findest du nie darin, dass du dich selbst ins Zentrum rückst, wobei all deine Entscheidungen und dein Verhalten von deiner Selbstliebe geprägt sind. Wahre Freiheit findest du nur dann, wenn die Gnade Gottes dich befreit, um für den einen zu leben, der so unendlich größer ist als du. Siehe, das ist die einzige Reaktion auf die Gnade Gottes. Wenn wir die Gnade Gottes neu erfahren, dass wir uns ihm hingeben, dass wir unser Leben für ihn hingeben, der alles für uns gegeben hat. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft machen und jeder, der Gott für diese Gnade danken möchte, darf es tun. Und ich will abschließen. Herr Jesus, du kennst unser Herz und du siehst auch den Stolz und die Eitelkeit in unserem Herzen, dass wir voller Verachtung auch auf andere hinabsehen. Und so oft der Blick fehlt, Herr, auf unsere eigene Sünde. Und so offenbare du uns, Herr, in deiner Gnade, wo wir falsch liegen, wo wir vor dir bekennen müssen. Offenbare uns, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, dass wir dem nichts hinzutun können. Und ja, dass wir uns nur mit beiden Händen deine Gnade klammern können, Herr. Hilf uns, diese falsche Frömmigkeit abzulegen. Hilf uns, zu erkennen, Herr, wo wir uns an nichtige Dinge klammern. Verändere du uns, dass wir ganz für dich leben, Herr, für den, der alles für uns gegeben hat. Amen.